Wir wollen uns heute Morgen mal mit einem Bibeltext beschäftigen, der uns, denke ich, sehr, sehr gut geläufig ist. Einen Abschnitt aus Johannes 17. Und ich möchte gar nicht auf die einzelnen Verse konkret so eingehen, sondern nur auf einzelne Punkte, die dort aufgeschrieben sind. Und ich finde es total faszinierend, denn das ist ja ein persönliches Gebet, was Jesus Christus, als er auf der Erde war, gesprochen hat. Und das hat ja eine gewisse Länge, aber Gottes Geist hat es möglich gemacht, dass diese persönlichen Worte, die Jesus mit seinem Gott und Vater im Himmel ausgetauscht hat, in der Bibel so aufgeschrieben worden sind. Stell dir vor, du solltest jetzt das Gebet, was der Ralf vorhin gesprochen hat, aufschreiben. Oh, ich glaube, das hätte viele Lücken, bei mir zumindest. Ja, vom Zusammenhang vielleicht kriege ich noch was zusammen, aber doch nicht mehr so wörtlich, ja. Und hier ist es, das ist ein faszinierendes Wunder, dass Gott tatsächlich durch seinen Geist es möglich gemacht hat, dass Johannes das so aufschreiben konnte. Wahrscheinlich hat das Johannes mitbekommen, er hat es mitgehört, aber das ist erst viel später aufgeschrieben worden. Und ich glaube, aufgrund dieses Wunders, dass wir das so in der Bibel aufgeschrieben haben, bis zum heutigen Tage wir das nachlesen können, zeigt es uns, dass der Inhalt dieses Gebetes ein ganz wichtiger Inhalt ist, worum es dem Herrn Jesus geht, wo er drum gebetet hat und was ihm ein Herzensanliegen sozusagen war. Das heißt, was ihm ganz, ganz, ganz wichtig war. Und deshalb lesen wir einfach mal den Text aus Johannes 17. Ich beginne in Vers 9. Da heißt es, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind ja dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie doch in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, so wie wir. Und als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich habe. Hier kommen wir wieder zur Freude, die wir heute Morgen schon gesehen haben. Toll. Lesen wir weiter, Vers 14. Und ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und auf dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Soweit dieser Abschnitt. Interessant, das ist, denke ich, uns vielen, wenn wir uns das schon öfters gelesen haben und damit beschäftigt haben, bewusst. Hier geht es um das Einssein, um das Zusammenstehen, um diese Einheit, die der Herr Jesus sich von ganzem Herzen einfach wünscht. Da geht es um dich, da geht es um mich, wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und Jesus Christus nachfolgen wollen. Und Einheit bedeutet, der Jesus sagt nicht, okay, da ist Gemeinde X, da ist Gemeinde Y und da ist noch die Kirche sowieso und sonst etwas, die alle so vor sich hin brötteln und sonst etwas machen. Und das sind so ein paar Christen, die fahren ins Fischerboot und die anderen fahren nach Mallorca auf den Urlaub und trinken sich ihr Bierchen oder was auch immer. Sondern der Jesus wünscht sich, dass wir untereinander verbunden sind. Alle Christen, alle Menschen, die Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben hat. Alle Menschen, die die Erlösung in Jesus Christus bekommen haben, geschenkt bekommen haben, weil sie ihre Schuld, ihre Sünde dem Herrn Jesus bekannt haben. Um all diese Menschen betet der Herr Jesus, dass sie zusammenstehen, dass sie eins sein, dass sie eine Einheit bilden. Und Einheit bedeutet, wenn man mal den Begriff versucht zu recherchieren oder zu deuten, was es letztendlich aussagt, Einheit bedeutet eine Ganzheit, etwas ganz Komplettes. Etwas, das fest zusammensteht und das sozusagen wie ein einziges Teil betrachtet werden kann. Das eine, das ein höchstes Prinzip bezeichnet, das ist Einheit. Das ist kompliziert, das ist philosophisch gedacht oder geredet. Ich bin immer jemand, der auf die Praxis guckt. Das hat man so als Ingenieur in sich. Da zählen immer nur die tatsächlich da vorhandenen Dinge, die ich sehen kann und mit denen ich mich beschäftigen kann. Und deshalb schaue ich genau wie der Jesus auch letztendlich in die Gemeinde hinein. Jetzt können wir sagen, okay, Gemeinde ist ja global. Das gilt also, alle Christen auf dieser Welt bilden quasi diesen Leib Christi, wie es in der Bibel auch bezeichnet wird. Das ist für mich aber abstrakt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich kenne meinen Bruder, meine Schwester nicht, die heute Morgen, oder ja, bei denen ist schon vorbei, die heute Morgen in Japan zusammengekommen sind zum Gottesdienst. Oder ich kenne fast keinen, sage ich jetzt mal, von den Christen in den USA, die nachher noch zum Gottesdienst zusammenkommen. Aber insgesamt sollen wir eine Einheit sein, weltweit. Aber weil ich die nicht kenne, muss ich das herunterdividieren und schauen, wen kenne ich denn? Da kenne ich uns als Gemeinde. Das heißt, wir als kleine Gemeinde sollen ein Bild dessen sein, was der Jesus hier gerne oder was der Jesus hier anspricht. Wir sollen eine Einheit sein. Wir sollen zusammenstehen. Wir sollen von den Leuten, die uns betrachten, als jemand erkannt werden, die einfach fest zusammengehören. Das ist der Gedanke, den der Jesus hier ausspricht. Nun wissen wir auch, seit es Gemeinde Jesu auf der Erde gibt, ist es schwierig, dass eine Gemeinde sich immer so als Einheit darstellt. Oder ich will jetzt nicht nur uns hier, sage ich mal, als christliche Gemeinde Wulfen sehen, sondern machen wir es ein Stückchen weiter, alle Christen in Dorsten. Ja, und ich finde es so toll deshalb, dass der Jesus einem Bruder aus der Landeskirche aufs Herz gelegt hat, diese Mission Dorsten ins Leben zu rufen, wo die wirklich Jesus Christus nachfolgen wollen, sich zusammen, ja, ich sag mal, zusammenfinden oder zusammen versuchen, auch diese Einheit ein Stück weit darzustellen, indem wir gemeinsam Dinge unternehmen. Das ist das, was Jesus eigentlich sich ausgedacht hat. Aber es ist schwierig. Da ist jede Gemeinde ein Stück weit anders. Und dadurch entstehen Spannungen und Konflikte. Oder aber auch in einer kleinen Gemeinde gibt es immer wieder Probleme, weil der Teufel setzt einfach alles dran, Gemeinschaft, diese Einheit der Gemeinde auch zu zerstören. Und da gilt es, dass man aufpasst, dass man vorsichtig ist und dass man merkt, wo es Schwierigkeiten gibt. Und selbst da, wo dann Dinge passieren, sage ich mal, dass Leute ausscheren aus dieser Gemeinschaft, da zeigt uns das Neue Testament, da sind die anderen alle total betroffen. Sie sind traurig darüber. Und das alles hindert letztendlich die Darstellung, dass man als Einheit auch wahrgenommen wird. Dabei ist es dem Jesus nicht nur in diesem Gebet um diese Einheit gegangen, sondern wir finden es im ganzen Neuen Testament immer wieder die Aufforderung, Einheit zu suchen und auch zu bewahren. Und das ist wichtig, damit die Gemeinde Jesus sozusagen mit all den unterschiedlichen Menschen und mit all den unterschiedlichen Gaben und Talenten kraftvoll zusammensteht und zusammen auch arbeitet. Denn Jesus hat uns ja einen Auftrag gegeben, an dem wir arbeiten sollen, wo du und ich Verantwortung für tragen. Ja? Und das möchte Jesus. Und der Jesus hat einfach immer wieder deutlich gemacht, das gibt es also Bibelstellen, 1. Korinther 1, Vers 10 oder Epheser 4, die ersten 6 Verse, oder auch später dann im Römerbrief, Kapitel 12, da sind eine ganze Reihe von Versen, die zusammen uns deutlich machen, dass wir zusammen stehen sollen und zusammen für den Herrn wirken sollen. Und auch im 1. Korintherbrief, auch 1. Korinther 12 ist auch noch eine Bibelstelle von in den Versen 12 bis 27, wo der Leib beschrieben wird, also der Körper, der Aufbau einer Gemeinde sozusagen aus vielen unterschiedlichen Körpergliedern und alle miteinander zusammenwirken und eine Einheit bilden, wo aber auch gesagt wird, dass wenn ein Körperteil krank ist, wenn es infiziert ist von irgendwelchen Viren oder irgendwelchen Dingen, die ja ungesund sind, dann leidet der ganze Körper mit. Ist schon interessant, dass das auch eine Einheit beeinflussen kann. Aber der Jesus macht deutlich, Einheit ist unverzichtbar. Sie ist total wichtig, damit die Botschaft, und das ist der Grund, der uns hier auch genannt wird in dem Text, den ich gelesen habe, in Johannes 17, 23, die Botschaft und das Zeugnis der Gemeinde soll glaubwürdig sein. Heute reden wir über authentisch gelebten Glauben. Ja? Also, wenn wir als kleine Gemeinde es nicht schaffen, zusammenzustehen, Einheit zu bilden oder auch darüber hinaus Einheit mit anderen wirklich lebendigen Christen, dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Dann lachen die Leute draußen über uns, sagen, das ist ja nichts anderes wie ein Karnickelzüchterverein, ja? Wo die Vorstände untereinander sich nicht grün sind und was weiß ich, hin und her kungeln und sonst etwas. Ja? Nein, es geht um Glaubwürdigkeit. Wir haben es ja gerade in der großen Politik gesehen, wie wichtig Glaubwürdigkeit ist. Wenn einer ein Gesetz mit verabschiedet und sagt, für mich persönlich gilt es aber nicht, ich setze mich drüber hinweg. Du verlierst komplett deine Glaubwürdigkeit. Niemand nimmt dir mehr etwas ab. Und deshalb ist Einheit dem Herrn Jesus so wichtig. Und das möchte ich heute Morgen uns kurz vor Augen stellen, wie uns auch Einheit, wie diese Einheit gelingen kann. Denn die Frage ist total herausfordernd. Die Gemeinde Jesus besteht tatsächlich aus so unterschiedlichen Menschen. Und es ist schon eigentlich auch ein echtes Wunder, dass daraus eine Einheit entstehen kann. Ja, der Jesus nimmt da keine Rücksicht drauf. Da zählt deine Herkunft, zählt überhaupt nicht. Ob du Deutscher bist, ob du Italiener bist, ob du, was weiß ich, Südafrikaner oder aus Indien stammst oder sonst was. Ganz egal. Deine Herkunft zählt nicht. Dein Bildungsgrad zählt nicht. In der Gemeinschaft Jesu soll es Menschen geben, die hochintelligent sind, aber auch ein paar, die ein bisschen weniger Intelligenz haben. Das gehört alles zusammen. Und die sollen zusammen funktionieren. Wie schwierig das ist, sehen wir ja schon im Korintherbrief. Das war eine der ersten Gemeinden und da hat es genau an dieser Stelle ziemlich geknackt im Gebälk sozusagen. Ja? Da war nicht unbedingt eine Einheit sichtbar geworden. Und es ist auch vollkommen egal, wie alt du bist. Ja? Da zählen die Kinder mit dazu, da zählen aber auch die ganz Alten dazu. Und natürlich alle anderen dazwischen. Ja? Das ist wichtig. Und dass das aber zusammen eine Einheit darstellt, das ist herausfordernd. Das kann man nicht anders feststellen. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen im IDEA, das war von Markus Till, einem bekannten Theologen. Der hat mal vier Prinzipien zusammengeschrieben, die diese Einheit ermöglichen. Drei davon möchte ich heute Morgen uns weitergeben, weil ich die für sehr, sehr wichtig halte. Und dann nochmal in die persönliche Konsequenz hineingehen gleich. Fangen wir mit dem ersten Prinzipien an. Die Einheit gelingt nur unter Jesus Christus. Vielleicht lesen wir mal die Bibelstelle aus Epheser Kapitel 4. Da wird uns das ganz deutlich gezeigt. Epheser Kapitel 4, ich lese mal 15 und 16 nach der NEU-Übersetzung. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Und so bewirkt Christus das Wachstum eines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Also Christus ist hier derjenige, der im Zentrum steht. Nur durch Jesus Christus kann diese Einheit tatsächlich gelingen. Und das macht schon eins deutlich, ohne dass ich das gleich nochmal darauf zurückkommen möchte, aber das macht deutlich, deine und meine Beziehung zu Jesus Christus sollte nicht gestört sein durch mein falsches Verhalten. Das ist total wichtig. Wenn meine Beziehung zu Jesus in Ordnung ist und deine auch, dann funktioniert auch die Einheit untereinander. Paulus sagt hier, es gibt einen so vielfältigen Leib, aber dieser Leib wird vom Zentrum, vom Haupt her, vom Kopf her zusammengefügt und auch zusammengehalten. Das heißt, wir müssen uns nicht selbst anstrengen. Ja, wir sollen uns bemühen. Richtig, kommen wir gleich noch drauf. Aber der Jesus fängt an zu wirken, damit das funktionieren kann. Einheit gelingt nicht durch menschliche Diplomatie oder durch irgendwelche besonderen Anstrengungsübungen oder sonst etwas. Oder man ist ja heute schon so intelligent und so kooperativ, dass man sagt, okay, lass uns doch den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, damit das irgendwo mal anfängt zu funktionieren. Nee, da ist ja nicht die Rede von. Ja? Hier geht es tatsächlich so, Einheit kann nur durch den, der alle Macht hat und der über allem steht und der wirklich allmächtig ist, durch den dreieinigen Gott, durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus geschehen. Einheit entsteht dort, wo wir ihn gemeinsam anbeten, wo wir uns zu ihm hin versammeln. Wir haben es uns angewöhnt, dass wir, wenn wir uns morgens hier begrüßen, immer sagen, dass wir uns im Namen Jesu versammeln. Ja, weil er das Zentrum sein soll. Das ist so wichtig. Und wo wir miteinander dann auch in Demut und in Ehrfurcht uns unter Gottes Wort stellen. Das mag manchmal durch unsere Gesellschaft von den Gedanken her ein Widerspruch entstehen. Ja, so, wir merken es ja heute ganz deutlich, wenn es um Geschlechterpolitik und all diese Dinge geht. Ja, Hauptsache die Liebe zählt, egal ob Mann, Mann und Frau, Frau. Hauptsache die Liebe steht vorne. Nein, die Wahrheit Gottes ist etwas anderes. Und so geht es in vielen anderen Lebensbereichen. Wir beugen uns unter seinem Wort und unter sein Gebot. Das zweite Prinzip ist die gelebte Liebe, die hier eben auch schon angefügt worden ist. Es baut sich auf durch die Liebe, hatte Paulus geschrieben. Und gelebte Liebe zu Jesus Christus, das fördert unsere Gemeinschaft. Die verbindende Mitte des Christentums ist nicht eine Lehre. Wird ja oft so gesagt, Religion besteht immer aus einer Lehre. Das zeigt, das Christentum ist keine Religion, sondern beim Christentum geht es um eine Beziehung zu Jesus. Und deshalb baut unser Glaube nicht auf eine Lehre, sondern auf eine Person, auf eine lebendige Person, auf Jesus Christus. Und die Verbindung mit ihm formt unseren Charakter. Und zwar dahingehend, dass Gnade und Barmherzigkeit, die Jesus dir und mir entgegenbringen möchte, die er uns zeigt durch seine Tat auf Golgatha, wo er um Vergebung unserer Schuld und Sünde sich bemüht hat, bis aufs Äußerste, wir haben ja eben unsere Gedanken darum gemacht, er hat ja unglaublich was auf sich genommen. Ja? Also diese Gnade und diese Barmherzigkeit, die Jesus uns entgegenbringt, das macht uns fähig, auch dem anderen, der vielleicht so anders ist wie ich, trotzdem gnädig und barmherzig gegenüberzutreten. Ja, und ihn anzunehmen und ihn zu lieben. Und die Erfahrung, dass Jesus unsere Schuld vergibt, kann uns helfen, auch dem anderen zu vergeben, wenn er einen Fehler gemacht hat. Wichtig dabei ist aber untereinander auch eine Offenheit. Wir sollen uns auch bekennen zu unseren Fehlern. Und wir sollen sie ändern. Sünde darf in unserem Leben nicht die Rolle spielen. Sondern Jesus, seine Liebe und seine Heiligkeit soll unseren Charakter prägen. Unsere Identität in Christus brauchen wir in einer Gemeinschaft. Und dadurch, wenn er derjenige ist, der mich ausmacht, der mein Wesen ausmacht, der mein Lebensziel und meine Lebensführung ausmacht, wenn er in dieser Position in meinem Leben die Rolle spielt, dann brauche ich mich nicht mehr um Aufmerksamkeit oder um Einfluss oder um Macht oder sonst irgendetwas zu kämpfen, damit ich wertvoll bin. Nein, meinen Wert habe ich durch Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass meine Beziehung zu Jesus intakt ist. Wie wird sie unterbrochen? Wie kann es passieren, dass sie nicht intakt ist? Indem ich ihm den Rücken zukehre und sage, gut, ich habe dich zwar noch lieb, aber an den gewissen Punkten in meinem Leben interessiert mich deine Meinung nicht. Und ich lebe meinen Lebensstil. Das nennt die Bibel einfach Sünde. Und das ist keine gelebte Liebe zu Jesus. Überleg mal, was Jesus gelitten hat für dich und mich, für meine Sünde, für meine Lüge, die ich vielleicht in dieser Woche getan habe, für andere Verfehlungen, die mir passiert sind. Ey, da hat Jesus alles für gegeben. Und wie willst du dann sagen, dass mich das nicht interessiert, wenn du mich auf Dinge aufmerksam machst, Jesus, die dir nicht gefallen? Da ist keine Liebe mehr, das ist Ignoranz. Also gelebte Liebe zu Jesus muss und kann uns helfen, dass wir fähig werden, diese Einheit, diese Gemeinschaft auch wirklich zu leben. Und uns bei aller Unterschiedlichkeit, die uns auszeichnet auch, weil Jesus hat uns ja als Individuum geschaffen, bei aller Unterschiedlichkeit, die da ist, einander anzunehmen und miteinander Gemeinschaft zu bilden. Und ein dritter wichtiger Punkt oder ein Prinzip ist, ein gesundes Bibelverständnis zu haben. Denn Christen haben nur eine einzige Informationsquelle zu allen Fragen des Lebens, das ist die Bibel. Und unsere Informationsquelle zu Jesus Christus, wer er ist, wie er ist, was er getan hat, was er gelehrt hat und warum er am Kreuz gestorben ist, das steht in der Bibel. Nichts anderes zählt. Und es ist ja interessant, dass diese Bibel seit Jahrhunderten existiert und heute noch in dieser Urfassung sozusagen existiert. Also in den Aussagen hat sich nichts verändert. Die Wortwahl ist manchmal eine andere geworden. Unsere Sprache lebt ja und unsere Sprache verändert sich. Aber der Inhalt des Textes der Bibel ist nach wie vor nachweislich 100% identisch mit dem, was ursprünglich in den allerersten Versionen drin gestanden hat. Und es ist wichtig, dass wir uns als Christen aus der Bibel heraus immer wieder informieren. Also Bibellesen darf nicht vernachlässigt werden. Deshalb ist es auch ein Grundstein unserer Gemeinde, dass wir uns mittwochs immer wieder versammeln, um fortlaufend Bibeltexte zu lesen und darüber auszutauschen. Das ist so grundlegend wichtig auch für die Einheit einer Gemeinde. Und deshalb sollten wir nach Möglichkeit alles dran setzen, dabei zu sein, wenn wir uns dazu treffen. Nicht nur sonntags eine Predigt anzuhören. Oder auch, was auch total wichtig ist, dass ich persönlich Bibel lese. Also jeden Tag mir einen Abschnitt vornehme, den ich lese und mich damit beschäftige. Ich bin nicht dieser große Lesefreak. Also ich muss mich immer wieder dahin treiben, das doch zu tun. Ja? Aber es ist so wertvoll, so kostbar. Bibellesen darf nicht vernachlässigt werden. Denn wird auch, ja, durch das Bibellesen erfahre ich ja über Jesus alles. Und wenn ich das vernachlässige, dann wird irgendwann auch mein Glaubensinhalt leer. Dann habe ich nur noch eine Begriffshülse sozusagen, so als ich bin Christ. Ja? Aber innerlich ist nichts mehr vorhanden. Deshalb spricht die Bibel ganz klar, Gottes Wort ist wie eine Nahrung, ja? Wie ein gutes Schnitzel. Oder gut, für den Veganer wie ein schönes, was weiß ich, Gemüsestück. Ja? Also das ist einfach, sage ich mal, das Wertvolle, das Kostbare. Und wenn ich das vernachlässige oder mit was anderem meinen Inhalt als Christ fülle, dann, ja, dann habe ich nichts mehr, was mich mit dem anderen verbindet. Und es ist normal, dass wenn Christen die Bibel lesen, den Bibeltext lesen, durchaus an einigen Stellen man etwas unterschiedlich versteht oder unterschiedlich auslegt. Aber dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es wie auch da wesentliche Grundsätze gibt, dass die Bibel wirklich komplett Altes und Neues Testament ausmachen. Nichts Hinzugefügtes, also keine Mittelteile hineingefügt oder sonst etwas, sondern das Alte und das Neue Testament, diese 66 Bücher, das ist die Bibel. Und sie enthält nicht nur die Offenbarung über den dreieinigen Gott, sondern sie ist die Offenbarung über den dreieinigen Gott. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich nur sage, dass es enthält es, dann sind auch andere Dinge drin. Wenn ich aber sage, das ist es, dann ist von der ersten bis zur letzten Seite es Gottes Wort. Und es ist von Gottes Geist eingegeben, 100% zuverlässig. Und es hat damit auch die höchste Autorität in Fragen meines Lebens, in Fragen meines Glaubens. Das heißt, alles das muss ich an dieses Wort binden. Und es muss sich durch dieses Wort letztendlich in meinem Leben auch sichtbar werden. Das bedeutet, die Bibel enthält nicht nur die Offenbarung, sondern bezeugt auch nicht nur die Offenbarung Christus, sondern die Bibeltexte sind im echten Sinne offenbarte Worte des lebendigen Gottes. So hat man es mal in einem Bekenntnis in der Evangelischen Allianz ausgedrückt. Auch da gibt es heute mittlerweile Abweichungen und man bröckelt dran, aber das soll uns nicht stören, sondern wir möchten das, denke ich, so festhalten und so auch weitergeben und weiterleben. Und an der Bibel als das offenbarte Wort Gottes total festhalten. Das ist eins dieser Prinzipien, wie Einheit wirklich funktionieren kann. Und diese Grundwahrheiten, diese Basis, ja, die sind letztendlich der Punkt, auf die wir die Einheit bauen können. Doch diese Wahrheiten müssen auch von jedem Einzelnen gelebt werden. Das heißt, ich darf nicht nur diese Dinge für wahr halten und sagen, das ist wichtig, sondern ich muss es bei meinem Leben persönlich umsetzen. Und deshalb nochmal einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3. Denn da heißt es, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Bemüht euch darum, diese Einheit, die Gottes Geist bewirkt hat, zu bewahren. Das ist Paulus' Anliegen. Und dieser kleine Satz, kurze Satz, macht etwas ganz deutlich. Denn hier steht etwas davon, dass wir etwas bewahren sollen. Nicht, dass wir etwas schaffen sollen, sondern wir sollen es bewahren. Das heißt, diese Einheit ist eigentlich in ihren Grundsätzen vollkommen festgelegt worden. Sie ist geschenkt worden. Denn bewahren kann ich nur etwas, was schon da ist. Und die Einheit des Geistes ist also nicht die Einheit einer gemeinsamen Geisteshaltung, sondern eine Einheit, die der Heilige Geist herstellt. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Einheit zu erzeugen, sondern sie zu bewahren. Das ist schon mal ganz wichtig. Denn wenn wir sie erzeugen sollten, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dann wären das 1000 Anstrengungen, die wir zu unternehmen hätten. Also was weiß ich, einmal im Leben nach TC wandern und sonst etwas. Keine Ahnung, was alles da getan wird. Funktioniert nicht. Es mag das ein oder andere gut dabei sein, aber es erzeugt nicht die Einheit. Das ist allein der Heilige Geist, der sie herstellt. Und wir wissen auch in einer Gemeinde, die so als Einheit sich darstellt, gibt es Unterschiede. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und leider gibt es auch da entscheidende Unterschiede zwischen echten Christen und sogenannten Fake-Christen. Das ist heftig. Ich habe diesen Satz auch in einem anderen Artikel gelesen. Es gibt echte Christen und es gibt Fake-Christen. Die, die es dem Leben nach sind, und die, die es nur dem Namen nach oder dem Selbstverständnis nach sind. Ja, schauen wir einfach nur mal in unsere Gesellschaft hinein. Alles, was sich noch halbwegs christlich nennt, das sind viele, das sind nur noch dem Namen nach Leute, die Christen sind. Die also eine äußere Hülle haben, die aber innerlich letztendlich leer ist. Und da kann Einheit nicht funktionieren. Und wir wollen nicht verächtlich auf andere gucken, sondern wir sollten auf uns gucken. Bin ich vielleicht auch so einer, der innerlich schon bröckelt? Wo schon mancher Leerraum entstanden ist? Nochmal, die drei Grundprinzipien dieser funktionierenden Einheit sind, was verbindet echte Christen miteinander, was macht die Einheit des Geistes aus und was verbindet alle echten Christen dann miteinander. Es gibt also beim christlichen Glauben eine nicht verhandelbare Glaubenskern. Und den zeichnen alle Christen, die Einheit bilden wollen und Einheit bilden sollen und Einheit bewahren sollen, miteinander aus. Der Unterschied zwischen einem Bekenntnis und einem Glauben macht es dann deutlich. Ein Bekenntnis ist einfach nur ein Ja zu einer Reihe von Glaubenssätzen. Sozusagen, ja, das, was in der Bibel steht, ist wahr. Und ja, ich halte die Bibel für Gottes Wort. Und ja, ich weiß, dass ich Vergebung meiner Sünde durch Jesus brauche. Aber in meinem praktischen Lebensstil findet das keinen Anspruch oder keine Realität sozusagen. Mir gefällt die Sünde nach wie vor ganz gut, die ich tue und lebe da drin weiter. Oder die Bibel, ja gut, ich lese sie, ich klappe sie morgens auf und klappe sie schnell wieder zu und die 5 Minuten, die ich da gelesen habe, habe ich auch sofort wieder vergessen, weil das Handy ist schon wieder da und ich muss irgendwas nachgucken, irgendwelche Nachrichten oder sonst etwas. Also es findet nicht irgendwo eine Wurzel in meinem Leben. Deshalb ist ein Bekenntnis oftmals nur ein Ja zu einer Reihe von Glaubenssätzen. Das ist dann sozusagen etwas, was fake ist. Doch ein Glaube, der ist etwas ganz anderes. Glaube ist das, was aus dem Bekenntnis herauskommt, was erfolgt auf dieses Bekenntnis. Ein Bekenntnis legt fest, woran ich glaube. Und ein Bekenntnis ist immer gut. Es mag sehr biblisch klingen und ist vielleicht schon viele, viele Jahre von Christen so gebildet worden oder formuliert worden. Aber es macht nicht, dass ich einen echten, tiefen Glaube habe. Mein Glaube braucht mehr. Das ist das beste Beispiel. Das war auch so ein Satz, den ich dazu gelesen hatte. Nur ein Rezept für vegetarische Gerichte. Wenn ich das toll finde, bin ich noch lange kein Vegetarier. Also wenn ich christliche Aussagen und Werte gut finde, bin ich noch lange kein Christ. Um es mal so zu übersetzen. Sondern da muss mehr kommen. Man kann die Wahrheit kennen, ohne nach der Wahrheit auch zu leben. Das ist etwas, was wir auch immer wieder beobachten müssen, denke ich. Und deshalb, mein Glaube braucht wirklich Inhalt, ohne den ich nicht glauben kann und ohne den ich auch nicht die Einheit darstellen kann. Das Zentrum des Glaubens ist wirklich unser Jesus. Und das muss irgendwo in meinem Lebensstil sich abbilden. Glaube ist zuallererst ein festes Vertrauen. Und eine dadurch entstandene Beziehung zu dieser Person Jesus Christus. Und ich vertraue doch auf das, was Jesus für mich getan hat. Und das bedeutet, ich verstehe und ich begreife es, wer er ist und was er für mich getan hat. Ja, er hat für meine Sünden und wirklich für jede Sünde, die ich getan habe, am Kreuz bezahlen müssen. Mir hat das mal vor, ach, da war ich noch So, ich wäre in meinem Studium, wo wir eine Bibelarbeit zusammen hatten oder einen biblischen Austausch untereinander hatten. Ich hatte eine WG mit einem Bruder und der sagte dann einmal so, weißt du, ich stelle mir das immer so vor, jede Sünde, die ich tue, ist ein Nagel durch die Hand des Herrn Jesus, wie er am Kreuz hängt. Ich füge ihm Schmerz zu. Und wisst ihr, wenn ich das begreife, dann tut mir die Sünde auch leid. Sünde erzeugt eigentlich immer Leid. Einmal bei dem Einzelnen persönlich und oft auch, weil es Auswirkungen nach außen hat, in die Gemeinschaft der anderen hinein. Das sehen wir im Neuen Testament deutlich. Lesen wir mal den Korintherbrief. Wir haben ihn ja vor kurzem das erste Buch im Korintherbrief betrachtet. In der Gemeinde passierten Sünden, ganz offensichtliche Sünden. Menschen haben bewusst in dieser Sünde gelebt. Die ganze Gemeinde hatte Leid getragen. Denen tat das innerlich weh. Und es hat sie berührt. Und das ist das, was ich begreifen muss. Wenn ich wirklich weiß, Jesus ist der mich berufen hat, der alles für mich getan hat, damit ich in Gemeinschaft mit ihm leben kann, mit einem heiligen und gerechten Gott, dann merke ich, dass meine Sünde Jesus quält. Und dann muss ich etwas ändern. Und dann kommt der wichtigste Teil meines Vertrauens in ihn, dass ich dann tatsächlich auch mein Leben nach ihm ausrichte, dass ich echt ein Nachfolger werde, dass ich jemand werde, der in einer Beziehung zu ihm lebt. Und diese Nachfolge bedeutet für mein Leben, dass ich die Maßstäbe für mein Leben aus Gottes Wort herausnehme. Das ist unbedingt, nicht unbedingt populär heute in der Zeit, aber das war es eigentlich nie. Schon die Christen damals im Neuen Testament, die haben jede Menge Widerspruch aus der Gesellschaft erfahren, ja? Weil das passte nicht mehr so ganz rein in die Gesellschaftsnorm, die damals gelebt wurde. Und die wurden sogar verfolgt, die mussten fliehen sogar, die mussten ihre... Mensch, was geht's uns heute in Deutschland noch gut? Natürlich erfahren wir auch Widerspruch. Aber das ist noch gar nichts. Wir können nach wie vor hier leben. Wir haben alle Freiheiten sogar gedeckelt durch das Gesetz, dass wir frei uns versammeln dürfen, dass wir frei unseren Glauben leben dürfen. Und deshalb lasst uns Mut haben, unsere Maßstäbe für unser Leben aus Gottes Wort zu nehmen, denn das zeichnet dann die Einheit untereinander auch aus. Und ich entferne mich nicht aus dieser Einheit, sondern ich bleibe da drin. Ich lebe nicht mehr so, wie es mir gefällt und wie ich es für richtig halte. Das heißt, ich muss begreifen, dass alles, was Sünde ist, nicht zu den Maßstäben Gottes passt. Und Paulus schreibt das sogar an die Korinther. Ich habe mir den Bibelvers mal rausgeschrieben, in 1. Korinther 3, Vers 3. Denn ihr seid immer noch von dem eigenen Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie andere Menschen benehmt. Also das ist die Ursache, warum in dieser Gemeinde in Korinth keine Einheit da war. Weil jeder so nach seinem Blickwinkel lebte. Und das stört oder zerstört sogar Einheit. Deshalb nochmal, es wird macht deutlich, ich bin mit dafür verantwortlich, dass diese Einheit bewahrt bleibt, indem ich mein Leben bewusst auf Jesus ausrichte. Und das bedeutet, mein Leben so zu ändern, auch wenn das total herausfordernd ist. Weil ich habe jetzt eine Richtung eingeschlagen in meinem Leben und gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Aber wenn Jesus sagt, das ist es nicht, dann ist das herausfordernd, das zu ändern. Und da zählt auch wieder die Einheit untereinander, dass man sich dazu hilft, beziehungsweise dem anderen beisteht, dem anderen wirklich hilft, das zu überwinden. Und das ist dieses Geschenk, was Gemeinde dann letztendlich auch wieder ausmacht. Wenn ich bereit bin, Verantwortung zu tragen und etwas zu tun, um wieder in die Spur zu kommen, wenn ich begreife, so kann es nicht weitergehen, dann sind andere da, die mir dabei helfen wollen. Das zeichnet dann auch diese Einheit wieder aus. Und das ist ein großartiges Angebot, was Gott uns letztendlich durch diese Einheit bietet. Und das müssen wir annehmen. Und das bedeutet auch, dass ich dann auch wieder in die Verantwortung hineinkomme und Einheit auch in der Gemeinde als Zeugnis darstelle. Und die Verse aus Johannes 17, die wir anfangs gelesen haben, machen nur etwas deutlich, mehr deutlich. Da spricht nämlich Jesus letztendlich von der Fülle, von der Erfülltsein des Lebens. Das, was Jesus in Johannes 10 schon versprochen hat. Ich bin gekommen, um euch die Fülle des Lebens zu geben. Das gelingt, wenn wir in dieser Einheit leben. Und Jesus spricht dann auch von der Freude, was wir da gelesen haben in unserem Bibeltext. Durch diese Einheit entsteht Freude in unserem Leben. Unglaublich. Verlassen wir uns auf diese Aussage? Oder suchen wir unsere Freude woanders? Nein, in der Gemeinschaft miteinander hat Jesus uns das versprochen. Das wollte Jesus, dass du und ich das erleben dürfen. Und das wünscht er sich heute Morgen auch. Und deshalb sind wir alle miteinander hier an dieser Stelle jetzt gefordert heute. Leute, nicht der, nicht die, ich bin's, zu dem Jesus heute Morgen spricht. Ich bin in der Verantwortung, Gemeinschaft oder die Grundlage für das Bewahren dieser Gemeinschaft, die Gottes Geist erzeugt hat und die wir genießen sollen, die wir in Freude erleben sollen, dass diese Einheit nicht zerstört oder getrübt oder gestört wird. Die Verbundenheit in Jesus führt dann letztendlich dazu, dass wir miteinander einfach ein Zeugnis für Jesus darstellen. Das ist der Wunsch. Das hat der Jesus in diesem Gebet auch ausgedrückt. Durch diese Einheit wird Jesus Christus in dieser Welt glaubwürdig dargestellt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, hat Paulus mal geschrieben. Also, eine höhere Aufgabe gibt es eigentlich nicht, ja? Ich bin immer ganz stolz, wenn ich Repräsentant bei einer Firma bin. Ja? Ich war die Woche wieder in Italien unterwegs und dann findest du Anerkennung, dass es bei uns so gut geht, dass wir sehr erfolgreich sind und sonst etwas. Das tut gut, ja, okay, gut. Aber ey, was zählt das? Ja? Aber stell dir vor, wir sind unterwegs und wir finden in Anführungsstrichen Anerkennung für unseren Herrn. Ja? Was ist das für eine Repräsentation dann? Mensch, du stellst Jesus mit dar. Und wir als Gemeinde dürfen das hier tun und ich freue mich so sehr, dass wir auch hier immer wieder Gelegenheit finden, jetzt Zugang zum Heimatverein haben, wo wir auf dem Flachsmarkt da, sage ich mal, den Stand mit der Druckerpresse machen dürfen oder dass wir mit den anderen Christen aus Dorsten zusammen dieses Check-up-Veranstaltung stattfinden darf. Das sind Gelegenheiten, wo wir Jesus präsentieren dürfen, dieser Stadt, weil wir der Stadt Bestes suchen. Und das ist Ziel des Herrn Jesus gewesen. Deshalb hat er so inniglich dieses Gebet gesprochen. Und ich komme zurück zum Anfang. Es ist für mich ein Wunder, dass dieses Gebet in diesen Worten so festgehalten worden ist, dass wir es heute lesen dürfen und ja, dass wir dadurch ermuntert werden, das Einssein zu pflegen, zu bewahren und auch zu fördern. Und ich wünsche uns, dass uns das gelingt. Und bei der ganzen Vorbereitung habe ich einen interessanten Zitat von Blaise Pascal gelesen. Blaise Pascal war der so die ersten mechanischen Rechenmaschinen entdeckt und entwickelt hatte. Und der vertrat die Ansicht, dass es rational sei, an Gott zu glauben. Denn er sagt, im schlimmsten Fall verliert man durch den Glauben nichts. Im besten Fall gewinnt man aber das ewige Leben. Und er hat ein Zitat gesprochen, da komme ich jetzt drauf, wo er sagt, Schönheit und Wohlstand, also Schönheit plus Wohlstand gleich Glück. Und er sagt, dass diese Rechnung falsch ist. Das wird doch jeder in seinem Leben erfahren. Und dennoch glauben viele dieser Lüge des Teufels. Das Glück ist nicht außer uns und nicht in uns, sondern in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist es überall. Und ich wünsche uns dieses Glück, weil wir dadurch als Einheit unter uns Christen einfach dieses Glück dann auch erleben dürfen. Das hat Jesus für dich und mich damals erbeten. Und Gott, sein Vater im Himmel, erhört dieses Gebet. Darauf dürfen wir uns verlassen.